können, um über Gottes Wort nachzudenken. Und ich glaube auch gerade heute, wenn wir über 1. Samuel 12 nachdenken, werden wir merken, da sind wirklich einige Prinzipien, die, ja, ich glaube, von denen wir viel mitnehmen können, die uns irgendwo direkt, indirekt auch berühren. Und ich hoffe, dass der Herr auch diese Bibelstunde gebraucht, dass sein Wort eben auch unsere Herzen ein Stück weit berührt und wir auch ein Stück weit Veränderung durch ihn erfahren, durch den Heiligen Geist. Ich würde gerne zu Beginn ein Gebet sprechen und dann mit dem Text starten. Hab Dank, himmlischer Vater. Wir dürfen den Glauben an dich haben. Du bist real. Du bist ein großer Gott, der Großes gewirkt hat in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart und der auch das Werk zu Ende bringen wird, das du angefangen hast. Danke, dass wir wissen, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke auch ja, für das Vorbild auch von Samuel, für sein Leben. Auch wenn wir heute darüber nachdenken wollen, über Samuel, über das Volk, über dich, so möchte ich beten, dass wir ja auch mit unserem Herzen uns darauf einlassen können, was du uns sagen möchtest, sodass du auch durch diesen Abend alle Ehre bekommst. Amen. Vor vielen, vielen, vielen Jahren war ich jung und da habe ich eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Und ich erinnere mich, da gab es so ein Ausbildungsheft, das musste ich dann immer ausfüllen. Also eine Seite für eine Woche, 5 Werktage mit einigen Zeilen, die ich dann ausfüllen durfte. Was habe ich am Montag gemacht? Dann musste ich halt aufschreiben, Buchungen durchgeführt und so weiter. Und dann, wie lange habe ich für welche Aufgabe gebraucht? Und das Heft musste dann am Ende der Woche der Ausbildungsleiter quasi unterschreiben und ich habe es dann auch in der Schule irgendwann eingereicht während der Ausbildung. Für mich war das so eine Art Rechenschaftsbericht. Es war durchaus etwas Positives für mich, weil ich selber auch mal gucken konnte, was habe ich eigentlich die ganze Woche gemacht? Womit habe ich mich diese ganze Zeit über beschäftigt? Und ich glaube, dieses Thema der Rechenschaft, das kennen wir alle. Ja, das kennen wir von der Arbeit. Ich muss für das, was ich geleistet habe, Rechenschaft abgeben. Der Chef möchte sehen, wurden die Stückzahlen geschafft, ist vielleicht die Qualität entsprechend geworden und so weiter. Und nicht selten kann es dann eben sein, dass man dann Mitarbeitergespräche hat, um sich einfach auszutauschen. Sind vielleicht die Ziele, die man gemeinsam formuliert hat, sind diese Ziele auch wirklich erreicht worden? Rechenschaft kann auch eine negative Seite haben. Ja, es kann zum Beispiel in einer Ehe sein, dass vielleicht der Mann Rechenschaft für alles fordert, was die Frau macht. Wann sie wo war, mit wem und wie lange und wie viel Geld sie ausgegeben hat und wie viel Cent und was weiß ich was alles. Das gibt es auch. Das ist eine negative Rechenschaft, wenn man quasi eine absolute, hundertprozentige Kontrolle über alles haben möchte und kein Vertrauen in den Gegenüber. Ja, wenn ein Kind etwas verkehrt macht oder auch etwas gut macht, dann erklärt sich das Kind oft den Eltern gegenüber und muss Rechenschaft dafür tragen, was sie eben getan hat oder nicht getan hat. Und so begegnen wir diesem Begriff der Rechenschaft immer wieder in unserem Leben, wo wir eben für Entscheidungen oder Handlungen, die wir nicht gemacht haben, eine Erklärung abgeben. Und das kann, wie gesagt, entweder positiv sein oder es kann eben auch negativ sein, je nach Situation. Ja, und das ist dann eben so, dass in vielen Fällen eine Person, die höher ist, Rechenschaft fordert von einer Person, die dieser Person unterstellt ist. Genau, und ganz ähnlich vom Gedanken her ist das, was wir in 1. Samuel 12 finden. Ja, da ist ein Samuel, der sein Leben lang Gott gedient hat und der hat so eine Art Rechenschaftsbericht freiwillig dem Volk gegenüber ablegt. Er fordert aber auch ein Stück weit Rechenschaft von dem Volk und gibt dann nochmal die Perspektive Gottes dazu. Wenn ich nochmal einen ganz, ganz, ganz kurzen Rückblick mache, ja, wenn wir uns an Kapitel 8 erinnern, da war auf einmal der Aufschrei des Volkes da, sie wollen einen König haben. Ja, Kapitel 9, ja, Samuel lernt jetzt Saul kennen. Kapitel 10, Saul wird zum König eingesetzt. Und in Kapitel 11, das war letzte Woche, da sehen wir diesen grandiosen Sieg, den das Volk Israel errungen hat. mit Saul an der Spitze. Und jetzt, nach dem Sieg gegen die Ammoniter, geben sie Gott die Ehre. Und das ist sehr, sehr positiv in diesem Text zu sehen, dass der Anfang von Saul wirklich auch ein guter war. Aber die Frage für das Volk ist eben die, wem werden sie jetzt folgen? Werden sie Gott weiterhin als König anerkennen oder werden sie Saul als ihren König haben und Gott wird dadurch ein Stück weit in den Hintergrund gedrängt? Wir haben jetzt in Kapitel 12 so eine Art Abschlussrede von Samuel. Ja, das gab es ja häufig auch bis dahin. Ja, Mose am Ende seines Wirkens hat so eine Art Abschiedsrede gehalten, Josua eine Art Abschiedsrede gehalten mit dem bekannten Vers: Ich aber, also ihr entscheidet euch, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und jetzt ein großer Führer des Volkes, Samuel, hält jetzt auch so eine Art Abschiedsrede. Und lasst uns mal gemeinsam die Verse 1 bis 5 lesen. Da sprach Samuel zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Siehe, nun wird euer König vor euch herziehen, ich aber bin alt und grau geworden und meine Söhne sind bei euch. Ich bin vor euch hergezogen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier stehe ich, nun tretet gegen mich auf vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will es euch zurückgeben. Sie sprachen: Du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Er sprach zu ihnen: Der Herr ist euch gegenüber Zeuge und heute auch sein Gesalbter, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie sprachen: Ja, Zeuge sollen sie sein. Für mich finde ich eben in diesem Text ganz, ganz stark das Vorbild des Samuel. Hier heißt es, da sprach Samuel zu ganz Israel. Also das Volk ist in Gilgal, sie haben gerade einen großen Sieg errungen, sie geben nach dem Sieg Gott die Ehre, sie sind versammelt. Und diese Chance nutzt Samuel jetzt, wo alle zusammen sind, um das weiterzugeben, was ihm auf den Herzen ist, was das Volk jetzt am Ende seines Lebens unbedingt nochmal hören muss. Und dann fängt er an. Er sagt: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Wie gesagt, wir haben es hier mit einer Abschiedsrede zu tun. Es kommt mir so vor, als ob Samuel jetzt zurückblickt auf seinen ganzen Dienst und quasi so eine Art Resümee zieht. Und mich hat dieser Satz ein bisschen irritiert. Er sagt: Ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt. Ist das richtig? Soll ein Leiter denn immer auf alles hören, was das Volk möchte? Richtig oder falsch? Kann es sein, dass Samuel vielleicht dann doch in manchen Bereichen seines Wirkens so eine Art Marionette des Volkes war und immer geschaut hat, quasi wie Luther sagte, dem Volk aufs Maul geschaut und dementsprechend die Entscheidungen getroffen hat? Ich glaube, die Antwort ist eindeutig nein, weil es ja hier näher definiert wird: und habe einen König über euch eingesetzt. Vieles im Wirken des Samuels spitzte sich zu auf den Wunsch hin, dass das Volk eben einen König haben möchte. Und hier nimmt er eben jetzt ganz konkret auch dieses, obwohl er persönliche Vorbehalte hatte gegen einen König, und das merken wir auch in diesem Text, er war mit dieser Entscheidung des Volkes alles andere als zufrieden, aber dennoch, obwohl er dagegen war, obwohl auch Gott Vorbehalte dagegen hatte, hat er es getan und er sagt es hier: Ich habe eurer Stimme gehorcht. Also sie haben hier nicht mit einer Stimme gemeinsam gesprochen, eurer Stimme. Und natürlich ist die Antwort hier eindeutig, ist Samuel keine Marionette des Volkes gewesen. Aber es war für ihn hier schon ein ganz, ganz großer Wendepunkt, auch in seinem fortgeschrittenen Alter. Ja, bisher war er der Leiter des Volkes. Er war die erste Ansprechperson, wenn es gewisse Entscheidungen zu treffen gab und vieles mehr. Und auf einmal muss er jetzt diese Autorität, quasi diese auch staatliche Autorität, die geistliche, hat er nach wie vor hier auch wahrgenommen, das sehen wir etwas später in dem Text, übergibt er diese Autorität dem Samuel. Und auch für ihn bedeutet es jetzt, ja, Staffelübergabe loszulassen, dem anderen machen zu lassen. Ja, und wir sehen hier, oder das ist, ich sage es nicht mit letzter Sicherheit, aber so wirkt dieser Text auf mich, eine Art von Leiterschaft bei Samuel, wo ich nicht glaube, dass er der autoritäre Leiter war. Ja, der, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, das um jeden Preis durchgeboxt hat, komme, was da wolle, gegen alle Widerstände hindurch. Ich glaube, so war Samuel nicht. Ich glaube, er hatte seine Prinzipien, seine ganz festen Leitplanken, an denen er sich orientiert hat, von Gott her kommend. Aber innerhalb dieser Leitplanken, glaube ich, scheint es so zu sein, dass er auch eine gewisse Flexibilität hatte, um auch zu schauen, um auch nicht am Volk vorbei quasi zu entscheiden, sondern immer wieder genau abzuwägen, was dient doch mehr dem Volk, nicht was entspricht meiner persönlichen subjektiven Vorstellung, sondern wie kann ich das Volk als Ganzes in der Situation mitnehmen, um sie auch für etwas zu gewinnen. Also seine Entscheidungen, so haben wir Samuel auch kennengelernt, waren nicht von Selbstsucht, von Egoismus geprägt, sondern wirklich von dieser Abhängigkeit. Und in diesem Sinne, glaube ich, stimmt das auch, dass er auch dem Volk gehorcht hat. Aber wiederum, die oberste Instanz war nicht das Volk, sondern war Gott. Mit Gott die Dinge geklärt und dann dementsprechend auch geschaut, was will das Volk. Ich glaube, wenn es um Leiterschaft geht, dann sehen wir hier, glaube ich, auch etwas, was auch, ich habe gedacht, das passt irgendwie so sehr in diese ganze Corona-Diskussion und Zeit irgendwie hinein. Ja, Leiter müssen manchmal Entscheidungen treffen, von denen sie selber nicht überzeugt sind. Siehe Samuel, er war nicht überzeugt, einen König einzusetzen. Ja, und auch wenn ich allein an die letzten 2 Jahre denke, glaubt mir, wir waren oft nicht selber so zutiefst überzeugt von manchen Entscheidungen, die wir treffen mussten. Ja, siehe irgendwelche Selbsttests oder Gesang oder andere Dinge, die es eben auch gegeben hat. Und trotzdem musste man manche Entscheidungen treffen, obwohl die Überzeugung zum Teil in manchen Punkten nicht immer ganz da war. Und so, glaube ich, gibt es auch andere Bereiche, auch im Gemeindeleben, wo es Entscheidungen gibt, wo man vielleicht auch nicht immer 100% der Überzeugung ist. Also auf einer rein menschlichen Ebene ganz klar. Ja, wenn es beispielsweise, nehmen wir das Thema Gemeindezucht, Seelsorge in der Gemeinde geht oder Ausschluss, rein menschlich gesehen blutet das Herz. Wenn man dann mit einer Person gesprochen hat oder gearbeitet hat und so weiter und dann trifft man diese Entscheidung, dass die Person nicht in der Gemeinde sein darf oder kann aufgrund der Bibel, dann ist es eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Aber da wiederum, was sagt die Schrift? Wie muss in dieser Situation entschieden werden? Und da geht es eben nicht um Mehrheitsmeinungen. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch im Gemeindeleben immer wieder auch Entscheidungen, wo ihr es vielleicht selber erlebt habt, vielleicht im Kleinen, im Hauskreis, in der Kinderstunde, in der Jugend, in sonstigen Entscheidungen rund ums Gemeindeleben, wo ihr sagt, ich hätte die Entscheidung vielleicht anders getroffen. Ja, ich bin nicht so 100% von dieser Entscheidung überzeugt, aber ich kann es dennoch mittragen, ja, weil ich jetzt einfach nicht auf mich selber schaue, nicht meinen Egoismus an die erste Stelle stelle, sondern wirklich schaue auf das große Ganze, was dient dem Reich Gottes. Und solche Dinge gibt es. Bei Samuel heißt es hier in Vers 2, siehe, nun wird euer König für euch herziehen. Ja, wir merken, es ist irgendwie noch nicht in seinem Herzen angekommen, dass er sagt, unser König. Aber er ist auf jeden Fall bereit, den Staffel zu übergeben. Also er übergibt nicht den Staffel, aber versucht weiter, alle Fäden in der Hand zu behalten. Sondern er übergibt den Staffel, macht dem Volk eine ganz klare Ansage. Ihr habt einen König und dieser König regiert jetzt für euch. Das ist jetzt euer König. Und dem seid ihr jetzt auch unterstellt. Sondern ich glaube, dass er dieses Vertrauen hatte, auch das in die Hand Gottes abzulegen. Und Gott wird sein Werk auch mit dem Volk weiterführen, auch wenn es anders weitergeht als bisher. Auf jeden Fall, er kommuniziert es ganz klar, das Volk weiß, wo sie dran sind, der Leiter ist ganz klar benannt, auch für das Volk jetzt eine Umstellung. Ja, sicherlich hat es war es jetzt nicht ganz so schwierig für sie mit dem Sieg im Rücken, gerade den Sieg über die Ammoniter, Saul eine neue, ja so eine Galionsfigur, fiel es ihnen sicherlich nicht ganz so schwer, ihn anzunehmen, aber auch für das Volk ändert sich einiges. Und dann sagt er, ich aber bin alt und grau geworden und meine Söhne sind bei euch. Und das ist auch, glaube ich, ein Stück weit eine Kunst zu erkennen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um auch anderen das Feld zu überlassen. Klar, hier war es jetzt die Einsetzung des Königs, aber wir sehen auch bei Samuel eine Art Einsicht. Er sagt, ich bin alt und grau geworden und wahrscheinlich auch innerlich, wo er gesagt hat, ja, es ist in Ordnung so. Andere sollen jetzt das weiterführen, was angefangen wurde. Ja, er hätte sicherlich auch gerne gehabt, er sagt ja hier explizit, und meine Söhne sind bei euch. Vielleicht hat er sich gewünscht, dass seine Söhne auch Verantwortung übernehmen. Aber wir sehen ja, dass seine Söhne eben bestechlich waren und dass sie deshalb eben keinen Posten in dem Sinne bekommen haben. Wie der Vater, so der Sohn, das Sprichwort gibt es ja, es trifft hier nicht zu, weil von den Söhnen lesen wir, dass sie bestechlich waren. Von Samuel lesen wir es eben nicht. Und gerade das, was den Söhnen vorgeworfen wird, das nimmt er jetzt hervor, weil man kann ja dann sagen, das ist ja ganz oft so, dass man dann, wenn jetzt in irgendeiner Familie etwas passiert, dann schließt man automatisch, ja, das ist ja in der Familie irgendwie typisch, das ist ja bei den Eltern nicht großartig anders oder sowas. Ja, man neigt dazu, von dem Verhalten der Kinder irgendwie auch auf die Eltern zu schließen. Vielleicht in manchen Situationen, nicht pauschal, aber es kann passieren. Und Samuel ist dessen bewusst und er nimmt jetzt diese ganze Thematik und wird absolut transparent, ehrlich und offen. Aber zuvor sagt er, ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Und das imponiert mich, muss ich sagen. Ja, wir sehen, als die Mutter den Samuel in den Tempel gebracht hat, ja quasi, da hat es ja schon angefangen, dass er angefangen hat, Gott zu dienen. Und jetzt ist er alt und grau geworden und er benennt es, in dieser ganzen Zeit von jung bis alt habe ich in meinem ganzen Leben Gott gedient. Und das ist für mich ein riesengroßes Vorbild. Er hat sicherlich viel Gutes erlebt, viel Schweres erlebt, aber es kann eben auch anders sein, dass man vielleicht mal 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre, vielleicht 10 Jahre in seinem Leben gedient hat und dann irgendwann nicht mehr in der Gemeinde dient und sich dann später zurückerinnert, ach damals, als ich gedient habe, das war so schön. Und man hat vergessen, selber zu dienen und suhlt sich in der Erinnerung der Vergangenheit, wie schön es war, Gott zu dienen. Ja, bei Samuel ändert sich jetzt der Schwerpunkt, der Staffel ist jetzt übergeben, aber er war, denke ich, trotzdem bis zu seinem Lebensende ein Diener des Herrn. Wir sehen am Ende, dass er die Verantwortung des Gebets vom Volk bekommen hat und er auch diese Verantwortung wahrnimmt. Und das war weiterhin eine seiner Hauptaufgaben, denke ich, auch in seinem weiteren Leben, weil er sagt, wenn ich das nicht tue, dann versündige ich mich gegen Gott. Und das ist so das, was ich persönlich von ihm lernen möchte, nicht irgendwie in so eine Art geistlichen Stillstand hineinzugeraten und mich zurückzuerinnern, ach wie schön war es, als ich Gott gedient habe, sondern dass mein Leben irgendwo davon gekennzeichnet ist, von einem Dienst für Gott, weil er es wert ist, nicht weil ich es muss, nicht weil es erwartet wird, nicht weil man in der Gemeinde freigestellt ist oder sonst irgendetwas, ja, sondern weil um seiner selbst willen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir nie zu alt sind, um Gott zu dienen, dass wir nie zu jung sind, dass wir nie zu unbegabt sind, sondern dass wir wirklich diese Bereitschaft haben, uns Gott zur Verfügung zu stellen, egal in welchem Lebensalter wir sind. Und dann wird Gott das nehmen und wird es zu seiner Ehre gebrauchen. Hier ein Mann, der einen guten Anfang hatte und ein gutes Leben hatte, wirklich in der Abhängigkeit vom Herrn. Ein Mann, der seiner Berufung gemäß gelebt hat. Und wenn man sich, glaube ich, von Gott an den richtigen Ort gestellt weiß, dann hat man auch ja, die Ausdauer durchzuhalten, glaube ich. Das heißt nicht, dass man sein ganzes Leben dieselbe Arbeit, denselben Dienst verrichten muss. Ja, alles hat auch da im Leben seine Zeit. Aber ich glaube, unterm Strich gilt es nicht, jetzt sein ganzes Leben im selben Dienst zu sein, sondern im Dienst zu sein, im Dienst für den Herrn. Ob es ein sichtbarer Dienst ist, ob es ein Dienst hinter den Kulissen ist, ein Dienst zu Hause, ein Dienst im Gebet, wie auch immer das ganz konkret aussieht. Und darin darf Samuel uns ein Vorbild sein. Er war bereit, die Last, aber auch die Freuden des Dienstes zu tragen. Vers 3, siehe, hier stehe ich Und jetzt kommen wir zurück zu der Bestechlichkeit seiner Söhne. Nun sagt gegen mich aus, vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Und das finde ich mutig, muss ich sagen. Jemand, der 40, 50, 60 Jahre, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt er hier ist, aber eine Leitungsposition hat und sich dann vor das Volk stellt, und das ist nicht eine kleine Gemeinde oder mittlere Gemeinde, das ist ein ganzes Volk, und stellt sich jetzt vor das Volk und sagt, hier stehe ich, nun sagt aus gegen mich vor dem Herrn und seinem Gesalbten, dann kann es schon sein, dass man sich im Laufe der Jahrzehnte nicht nur Freunde gemacht hat. Vielleicht war der ein oder andere, der sich die Hand gerieben hat und gesagt hat, so, lieber Samuel, jetzt kriegst du eine zurück, was ich dir immer schon sagen wollte. Ja, vielleicht gab es Menschen, die solche Gedanken gehabt haben. Ja, nun sagt aus gegen mich. Aber er verleiht dem Ganzen dann eine Richtung. Er sagt, vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Also es geht nicht darum, ob der Charakter, ob das Aussehen, ob die Art der Kommunikation oder sonst irgendetwas den Menschen gefällt, der Nasenfaktor. Sondern sagt aus vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Sagt aus als jemand, der gesalbt von Gott war, in den Dienst eingesetzt war, ob er da seinen eigenen Vorteil gesucht hat, egoistisch gehandelt hat. Sagt aus vor Gott, prüft es vor Gott. Ja, ist er unwürdig seiner Berufung gemäß gewandelt oder hat er unwürdig seinen Dienst getan? Also von Gott her beleuchten, durchdenken, bevor man etwas sagt. Und dann führt er es konkreter aus. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ja, ist doch auch wiederum ein Riesenvorbild, oder? Der Mensch neigt dazu, dass man durchaus auf den eigenen Vorteil achtet. Dass man vielleicht Geschenke annimmt, dass man Entscheidungen trifft, wo man selber am besten am Ende des Tages dasteht. Ja, nochmals, Samuel hat sein ganzes Leben in den Dienst Gottes, in den Dienst des Volkes gestellt. Und da kann es ja passieren, im Laufe von Jahrzehnten, dass man vielleicht Ansehen der Person hat. Du, in dieser Situation, komm, du bekommst den Auftrag oder du machst das so und so und das nächste Mal, wenn ich dann entscheide ich zu deinen Gunsten. Dass man so Vetternwirtschaft irgendwie betreibt und anderen vielleicht gar nicht die Möglichkeit gibt. Ich glaube, das gibt es heutzutage zuhauf. Und das Interessante hier, Samuel stellt sich nicht als der perfekte, sündlose Leiter in diesen Bereichen dar. Also er lässt es durchaus zu, dass es das gegeben haben kann, dass jetzt jemand aufsteht und sagt, ja, mein Rind, meine Schafe, diese und diese Geschenke hast du von mir angenommen. Durchaus möglich für ihn, er schließt es nicht aus. Und das finde ich eben gut, dass diese geistliche Arroganz hier eben nicht zu finden ist, sondern er sagt dann, ich will es euch zurückgeben. Also wenn ich es getan haben sollte, dann werde ich es gut machen. Das wird mein Bestreben sein. Ja, und das erinnert, ich denke, uns allen zwangsläufig an Zachäus. Denn weil sein Herz von Gott berührt war, hat er die Bereitschaft, Menschen ja, das zurückzugeben, was er ihnen aus der Tasche gezogen hat. Er ist bereit, seine Fehler für seine Sünden einzustehen, für die, ja, auch für die Konsequenzen aufzukommen der Sünde. Und bei Samuel ist es recht ähnlich. Ja. Es kann sein, dass er Dinge verkehrt gemacht hat in seinem Leben. Und es gibt keinen Leiter, der alles richtig macht, alles richtig entscheidet. Aber für ihn war es wichtig, wenn er sich verfehlt hat, dass er dann auch die Bereitschaft hat, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig. Ja, wir dürfen und wir machen Fehler in unserem Leben. Sei es in der Gemeinde, sei es zu Hause, sei es in der Ehe, sei es in der Kindererziehung, sei es im Umgang mit Jugendlichen, im Jugend-, im Teenkreis. Wir machen Fehler und wir dürfen auch Fehler machen. Aber die Frage ist immer dann, wenn wir Fehler machen, wie gehen wir dann damit um? Ja, entsteht eine Wurzel der Bitterkeit, wo die Person ebenso ist, die mich verletzt hat? Oder bin ich bereit, oder wo ich verletzt, jemanden verletzt habe? Oder habe ich die Bereitschaft, so ähnlich wie Samuel zu sagen, ich will es zurückgeben. Ich bin bereit, Dinge wieder gut zu machen, da wo ich Dinge ins Ungleichgewicht gebracht habe. Und diese Haltung, die brauchen wir, ja, dass es eben um die Gerechtigkeit Gottes geht. Ja,
Wie war es bei Jesus? Er sagt, wer unter euch kann mich einer Sünde überführen, wenn ich die Wahrheit sage? Warum glaubt ihr mir nicht? Ja? Jesus hatte auch die Bereitschaft, komplett Transparenz. Ja, wenn jemand etwas gegen mich hat, wenn mich jemand einer Sünde überführen kann, dann gebe ich euch die Möglichkeit dazu. Ja, aber wenn das nicht der Fall ist, so glaubt mir doch. Also Jesus ist bereit, Rechenschaft zu geben. Und ich glaube, hier bei Samuel ist die Spannung schon da. Wenn jetzt einige Anschuldigungen kommen würden, dann kann sein Lebenswerk ziemlich schnell zerstört werden. Ach, so einer ist das. Ja, kein Wunder, warum die Kinder oder was weiß ich, dass man dann irgendwelche falschen Schlussfolgerungen zieht. Wenn man so will, ist es hier ein Alles oder Nichts. Aber für mich eben bemerkenswert, dieser Mut. Dieser Mut, den er gehabt hat, sich vor das Volk zu stellen und sagt, und jetzt dürft ihr mich anklagen. Aber ich glaube, er hat den Mut deshalb gehabt, weil er in seinem ganzen Leben wirklich Gott treu war und von Gott her versucht hat, Entscheidungen zu treffen und sie auch getroffen hat. Ja, so dass er dann eben wusste, wir sind uns dann dessen auch bewusst, wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn wir Sünde im Leben haben. Wir wissen ganz genau, wo diese Sünden ist. Und auch er hat sicherlich Fehler gemacht und er wusste sicherlich auch, wo seine Fehler waren, wo seine Sünden waren. Ich kann mir auch vorstellen, dass er auch vieles schon bereinigt hat im Laufe seines Lebens. Aber er hat eben diesen Mut und er möchte, dass die Sache geklärt werden kann. Vers 4, sie sprachen, du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Ja, sicherlich auch ein großer Stein, der vom Herzen fällt, eine große Erleichterung, dass es sich gelohnt hat, ja, in Abhängigkeit zu Gott auch voranzugehen, dem Volk gegenüber. Und dann erwidert er, Vers 5, der Herr sei Zeuge euch gegenüber. Und sein Gesalbter sei Zeuge am heutigen Tage, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie sprachen, ja, Zeuge sollen sie sein. Also es ist wichtig, das hier nochmal zu bestätigen. Nicht, dass nachher dann irgendeiner kommt und sagt, ja, aber damals, der Samuel, so einer war das. Nein, hier nochmal ganz klar, es ist keine Schuld an ihm gefunden worden. Und damit ist es auch für ihn, dass er auch dann den Staffel abgeben kann und auch weiß, die Dinge sind geklärt. Und er trägt keine Altlasten in irgendeiner Weise mit sich. Für mich ist hier einer der Kerngedanken, den ich mitnehmen will aus diesen Versen, für mich ein Stück weit mitzunehmen, dass es möglich ist, dem Herrn wirklich über Jahrzehnte zu vertrauen, zu glauben, im Dienst zu stehen. Ja, gerade wenn ich mich zurückerinnere an Hosea, Mensch, war das ein schweres Buch mit so viel Gericht, mit so viel Abfall und so weiter, auch die ganze Geschichte des Volkes. Aber hier mal jetzt jemanden zu haben, der wirklich in seinem Leben dem Herrn treu ergeben war, sodass das Volk auch am Ende seines Lebens ihm nichts vorhalten konnte, ja, weil es sich dann eben lohnt, sich wirklich auch in den Herrn zu verlieren. Das ist etwas, was ich behalten möchte. Ja, es ist möglich, rein und heilig vor dem Herrn zu leben und auch am Ende dann zurückzuschauen. Nicht zu sagen, es war alles perfekt, es war sündlos oder sonst irgendetwas. Aber zu sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Fortan liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Ja? Und ich finde es eben auch bemerkenswert, wenn man zurückblicken kann, und diese vielen, vielen Segnungen Gottes in seinem Leben erkennen kann. Und das konnte er sicherlich auch. Also sein Rechenschaftsbericht war eigentlich sehr gut. Ja, es gibt jetzt nichts Großartiges zu beanstanden. Wie sieht es aus bei dem Volk? Das Volk, und das sehen wir in den nächsten Versen, das hat Gott vergessen. Lass uns mal die Verse 6 bis 15 lesen. Und Samuel sprach zum Volk, der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägyptenland geführt hat. Tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn, wegen aller Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn und der Herr sandte Mose und Aaron, um eurer Väter aus Ägypten zu führen und sie in diesem Land wohnen zu lassen. Aber als sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen, verkaufte er sie in die Hand Siseras, des Feldhauptmanns von Hazor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab, die kämpften gegen sie. Und sie schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und Astarten gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubal, Barak, Jephtha, Samuel und errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Nun, da ist euer König, den ihr erwählt und erbeten habt, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Möchtet ihr doch den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und dem Mund des Herrn nicht ungehorsam sein? Und möchtet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, euren Gott, folgen? Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des Vaters gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Ich glaube, wir Menschen, wir brauchen immer wieder in unserem Leben Menschen, die uns neu sensibilisieren für das, was in unserem Leben passiert oder auch passiert ist. Ja, das Volk ist hier in dieser Situation an einem kritischen Punkt angekommen. Sie haben nach einem König verlangt. Dieser neue König führt sie zu einem grandiosen Sieg. Und jetzt, was ich vorhin sagte, wie wird dieser Sieg jetzt eingeordnet? Sehen Sie es wirklich als einen Beweis des Segens Gottes? Gott hat für Sie gekämpft, Gott ist vorangegangen, Gott hat Sie geschenkt. Oder sehen Sie wirklich Saul, jetzt haben wir einen König und schaut, schon sind die Ammoniter besiegt. Also die göttliche Komponente oder allein die irdische Komponente. Vers 6. Und Samuel sprach zum Volk, der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt hat und eure Väter aus Ägypten geführt hat. Also Gott hat zwar Mose und Aaron eingesetzt, aber er war es, der sie aus Ägyptenland geführt hat. Ja, und auch da, sie murrten ja immer wieder gegen Mose und Aaron, aber in Wirklichkeit murrten sie ja nicht gegen Mose und Aaron, sondern sie murrten und waren undankbar Gott gegenüber. Das wird ja auch immer wieder herausgestellt. Ja, mit anderen Worten sagt er hier, schaut mal zurück in die Geschichte, ihr habt alles Gott zu verdanken. Ja, die Tatsache, dass ihr jetzt hier im verheißenen Land seid, habt ihr einzig und allein Gott zu verdanken. So tretet nun her, Vers 7, glaube ich, ja, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Also so tretet nun her. Also kommt her, erhebt euch, ja, wie in so einer Art Gerichtssaal. Ja, jetzt gibt es etwas zu sagen, dass ich mit euch rechte wegen aller Wohltaten des Herrn. Also so eine Art Rechenschaftsbericht Gottes. Gott hat gut gehandelt, treu gehandelt am Volk Gottes. Es gibt nichts zu beanstanden. Vers 8. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn. Und ich habe mich hier gefragt, warum fängt er jetzt so weit in der Vergangenheit an? Ja, wenn ich jetzt einen Rechenschaftsbericht von der FEBG vorlegen müsste oder wir einen vorlegen müssten, dann würde es ja reichen, wenn man 1996 im Februar anfangen würde, seit der Gründung der Gemeinde. Und es wäre ziemlich ungewöhnlich, wenn jetzt jemand daherkäme und sagt, ja, fang mal an, irgendwie 50 nach Christus Rechenschaft zu geben in irgendeiner Weise. Das ist ungewöhnlich. Aber es wird hier gemacht, weil Samuel dem Volk den ganz großen roten Faden in der Geschichte aufzeigen möchte, wie das Volk tickt, wo Gefahren lauern, um immer wieder in alte Verhaltensweisen hineinzufallen. Vers 8. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn und der Herr sandte Mose und Aaron, dass sie eure Väter aus Ägypten führten und sie an diesem Ort wohnen ließen. Also wie wird das Volk hier beschrieben? Sie schrien in Ägypten zu dem Herrn. Also es ging ihnen nicht gut. Sie brauchten einen Ausweg und in einer Ausweglosigkeit schreit man zu Gott. Das haben sie getan. Also das Gebet. Wie wird Gott hier beschrieben in diesem Vers? Gott hört das Gebet. Er erhört das Gebet. Er beruft Diener, einen Mose, einen Aaron. Er schickt sie zu dem Volk und er geht jetzt seinen Weg mit dem Volk, so dass sie im Endeffekt jetzt im verheißenen Land leben können. Also wir sehen hier die Fürsorge Gottes, die Treue Gottes. Was hat das Volk getan? Es hat gebetet. Vers 9. Aber als sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen, verkaufte er sie in die Hand Siseras, des Feldhauptmanns von Hazor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab. Die kämpften gegen sie. Auch hier wieder eine Beschreibung des Volkes. Wie wird das Volk beschrieben? Aber als sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen. Und das steckt irgendwie drinne im Volk, in uns Menschen. Wir sind vergessliche Menschen und sie haben kurze Zeit später schon vergessen, wird hier gesagt, was Gott Gutes in ihrem Leben getan hat. Ja, wenn wir die ganzen Zyklen im Richterbuch sehen, an jeder Tat, was ihm recht dünkte in seinen Augen, sie waren sehr, sehr vergesslich. Ja, teilweise ein, zwei Generationen später hat man nicht mehr an Gottes unglaublichen Wunder gedacht. Wie wird Gott hier beschrieben? Er verkaufte sie in die Hand, dann der Feinde, die dann hier genannt werden. Ja, auch wieder ein ganz bestimmtes Bild von Gott, das uns hier gegeben wird. Es hört sich hart an, aber es war niemals ein endgültiges Gericht über das Volk. Es zeigt vielmehr die Liebe Gottes. Gott wollte das Volk wachrütteln und hat immer wieder auch schwere Zeiten zugelassen, damit sie aufwachen, damit Kurskorrektur geschehen kann. Ja, und das zeigt eben auch im Wesen, wie Gott eigentlich ist. Selbst wenn das Volk Gott vergisst, ist Gott treu und geht Gott nach und geht manchmal auch sehr schwere Wege mit uns, damit wir eben wachen und beten oder aufwachen. Und ich glaube, Ähnliches erleben wir auch in Familien vielleicht manchmal oder in unserem Umfeld, dass Schweres geschieht, vielleicht auch die Katastrophe, dass Gott uns wachrüttelt und wir verstehen, es geht, das Leben ist so vergänglich. Ja, wir brauchen neue Prioritäten oder wieder die Priorität in unserem Leben, dass wir aufwachen und verstehen, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber was sehe ich? Sehe ich nur Wohlstand? Sehe ich nur materielle Dinge? Oder sehe ich einen Samen, der Frucht für die Ewigkeit bringt, wo Gott sich zustellt? Vers 10. Und sie schrien zu dem Herrn, also sie haben ihn vergessen, Vers 10, und sie schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und Astarten gedient haben, nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Also wie so ein Pendel, sie haben zu Gott gerufen, sie haben Gott vergessen, sie haben zu Gott gerufen, sie haben Gott vergessen und so geht das Pendel ständig hin und her. Hier wird gesagt, sie schrien zum Herrn. Und dieses Schreien zum Herrn ist ein gutes Schreien, weil das verbunden ist mit einer echten, tiefen Sündenerkenntnis. Ja, ihnen ist vor Augen, womit sie quasi Gott mit Füßen getreten haben, indem sie Baalen und Astarten gedient haben. Ja, und wenn man sich eben von Gott löst, dann weiß man im Endeffekt, woran es liegt. Es ist nie so ein schleichender Prozess, dass man sagt, ja, auf einmal lebte ich losgelöst von Gott. Sondern man kann meistens die Dinge auch ein Stück weit benennen, die zu dieser Loslösung geführt haben. Und hier, das Volk, es wusste ganz genau, was der Grund ist. Und sie benennen diese Dinge. Und dann wollen sie eben aus der Hand der Feinde gerettet werden. Und sie koppeln es jetzt an die Bereitschaft, Gott, wenn du das tust, dann sind wir auch bereit, dir zu dienen. Und da habe ich mich gefragt, warum erst, wenn Gott sie befreit? Fang doch jetzt schon an, Gott zu dienen. Ja, es ist ja, kennen wir vielleicht, ja. Herr, wenn du das Gebet erhörst, dann werde ich dir ganz hingegeben sein. Dann werde ich dir das spenden. Dann werde ich das in Diensten der Gemeinde tun. Warum erst dann? Ist er es nicht wert, dass wir es auch jetzt schon tun? Selbst wenn er die Situation nicht ändert? Aber das Interessante bei Gott, er lässt sich drauf ein. Er hätte es gar nicht tun müssen. Er sagt, ändert eure Sinn, eure Haltung schon hier und jetzt und nicht erst später. Es heißt in Vers 11, da sandte der Herr Jerubal, Barak, Jephtha, Samuel, und das könnte man hier noch mehr Leute aus der Richterzeit nennen, und er rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Hat Gott auf die Gebete, auf das Schreien gehört? Ja, er hat gehört. Hat er so gehört, wie sich das Volk gewünscht hat, dass er hört? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätten sie eine vollständige, umfassende Befreiung sich gewünscht. Aber Gott hat seinen Zeitplan. Gott hat seine erzieherischen Maßnahmen. Er hat einen Gideon berufen. Das Volk hatte, wenn wir an die Geschichte von Gideon denken, das Volk hat zu Gott gerufen und während sie zu Gott gerufen hat, hatte Gott schon Gideon vorbereitet in der Zwischenzeit und auch die anderen Richter sicherlich auch. Er hat seinen Zeitplan und hat alles nacheinander gemacht. Und sicherlich war vielleicht manchmal die Ungeduld des Volkes da, aber Gott wusste, was für sie das Beste ist. Ja, sie mussten noch einige Zeit mit den Konsequenzen ihrer Sünde leben, bevor er dann eben immer wieder dann auch Richter eingesetzt hat, die dann für Erleichterung auch gesorgt haben. Vers 12. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Ja, schon wieder. Merken wir diese Aneinanderreihung von Namen? Und was steht am Ende da? Undankbarkeit, Unzufriedenheit mit den Führungen Gottes. Und auf einmal soll es ein König sein. Ja, wir sehnen uns immer wieder nach neuen Methoden, Umständen oder sonst irgendetwas, anstatt den Fokus auf das Eigentliche zu setzen, das bewährt ist. Hier, dass Gott der König ist. Also das, was sich bewährt hat, scheint nicht mehr der beste Plan für das Volk zu sein. Jetzt auf einmal soll nicht mehr Gott König sein, sondern ein Mensch. Und allein schon dieser Gedanke beinhaltet eine Schieflage, die es unbedingt geben wird in der Zukunft. Ja, und auch hier zeigt Gott ganz klar auf, ihr könnt euren König haben, aber wenn ihr den König habt, achtet darauf, wie ist eure Haltung mir gegenüber. Und das ist die Herausforderung, die immer gleich bleibt, ob sie einen König haben, ob sie einen Richter haben. Vers 13, nun, da ist euer König, den ihr erwählt habt und erbeten habt, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt, werdet ihr nun den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und dem Mund des Herrn nicht ungehorsam sein. So werdet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen. Also eine ganz, ganz klare Ansage, wenn die Herzenshaltung so bleibt, dass Gott euer König ist, dann werdet ihr auch mit eurem irdischen König meinen Segen erleben, sagt Gott. Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Mund ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Genau, und hier eben die Kehrseite, dass es eben dann wieder diese Negativspirale ist. Und das ist so eine Art Rechenschaftsbericht auch des Volkes. Ja, wir sehen eigentlich in der ganzen Geschichte bis in die Gegenwart, zu der Zeit, ein Misstrauen Gott gegenüber, ein sich nicht komplett in die Hände Gottes fallen lassen, sondern meinen, es besser zu wissen als Gott. Das, was funktionierte, war auf einmal nicht mehr gut genug. Wir sehen, ja, Menschen, die dazu neigen, auf ihre eigene menschliche Vernunft Kraft zu bauen, ja, anstatt auf Gott, ihrem König. Und das war das Beste, was denen passieren konnte, Gott als den König zu haben. Aber hier bleibt es jetzt nicht stehen. Also wir haben den Rechenschaftsbericht von Samuel, hier auch die des Volkes. Und jetzt haben wir gewisse Folgerungen aus dem, wo es jetzt auch nochmal ein Stück weit praktischer wird. Ja, es gibt Situationen, glaube ich, da kann man sich den Mund fusselig reden. Habt ihr sicherlich, die Kinder haben schon oft erlebt, ich erlebe das auch sehr, sehr oft. Man redet sich den Mund fusselig, aber manchmal muss irgendwie mal was Großes geschehen, was Tiefgreifendes geschehen, damit es auch wirklich zu einer grundlegenden Veränderung kommt. Hier haben wir sowas Grundlegendes. Samuel hat jetzt einiges aufgezeigt, erzählt und jetzt sagt er in Vers 16, so tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Also er hat erzählt, was Gott bis jetzt Großes getan hat. Sie haben gerade erlebt, wie Gott Sieg geschenkt hat gegen die Ammoniter. Und jetzt sagt er, tretet herzu, Gott wird etwas Großes tun. Und vielleicht war die Frage des Volkes, was kann größer sein als das, was wir gerade erlebt haben? Sicherlich eine Spannung hier. Vers 17, ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er donnern und regnen lassen, damit ihr inne werdet und seht, dass ihr getan habt, was dem Herrn sehr missfiel, als ihr euch einen König erbeten habt. Für das Volk, was ich vorhin sagte, beginnt ein neuer Abschnitt. Und das haben wir oft in der Bibel. Wenn etwas Neues beginnt, dann haben wir ein ganz klares, deutliches Reden Gottes. Ja, bei der Gründung der Gemeinde, Ananias und Sapphira, wo ganz klar aufgezeigt wurde, es geht Gott um die Reinheit in der Gemeinde. und immer wieder in den verschiedenen Stationen der Geschichte ein großes, manchmal auch mit Wundern begleitet, Eingreifen Gottes, damit etwas verstanden wird. Und hier eben genauso, wo die Größe, Erhabenheit Gottes zum Ausdruck kommt. Hier ist es die Weizenernte, also eine Dürrezeit, irgendwie Mai, Juni rum, wo man nicht mit Regen und Donner und so weiter rechnen kann. Aber durch das Wunder stellt Gott klar, dass Gott im Endeffekt alles tun kann, was er will für das Volk. Dass er mächtiger ist als jeder irdische König. Und welch eine Gewissheit, habe ich gedacht. Ja? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er soll donnern und regnen lassen. Ich würde es mich nicht trauen, dass ich jetzt hier vorne stehe und sage, tretet herzu. Ich werde beten und gleich fängt es an zu donnern und zu regnen. Das ist erstaunlich, welch ein tiefes Vertrauen er hat. Und dann in Vers 18, und als Samuel den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen an demselben Tage. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr. Ja, Gott lässt sich drauf ein. Gott stellt sich hier quasi auf die Seite von Samuel und sagt, eure Wege sind nicht meine Wege, eure Wege sind nicht die perfekten Wege. Ich bin der souveräne Gott, das Predigtthema von Sonntag. Ja, ich weiß, was für euch das Beste ist. Und wenn ihr eigene Wege geht, dann wird es in eine Sackgasse laufen. Aber er lässt sich jetzt hier drauf ein, weil er weiß, wenn ich das jetzt tue, dann bekomme ich alle Ehre. Dann passiert dadurch ein Stück weit Neuausrichtung auch im Volk. Gott macht nie Wunder um des Wunders willen, sondern er hat eine tiefere Absicht. Und hier sehen wir, dass das Volk nach dem Sieg zwar Gott die Ehre gegeben hat, aber er wollte noch tiefer in ihr Herz und wollte, dass das Bild von ihm noch mächtiger und erhabener wird als bis dahin. Ja, es heißt hier, da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr. Also sie fürchteten Gott. Gottesfurcht im Alten Testament ist so eine Art Synonym für Glauben im Neuen Testament. Und Glauben im Neuen Testament ist dieses Vertrauen, dieses sich in die Arme Gottes fallen lassen. Und das haben wir hier. Natürlich auch eine Furcht vor der Größe, vor der Erhabenheit. Gott kann so große Dinge tun. Aber auch eine Furcht in dem Sinne, Gott ist es wert, dass ich ihm glauben, dass ich ihm Vertrauen schenke. Also diese göttliche Dimension wird jetzt deutlich, weil jetzt noch weitere Sündenerkenntnis dazukommt. Bisher, wir haben Baalen und Astarten gedient. Jetzt kommt etwas weiteres dazu, Vers 19. Und das ganze Volk sprach zu Samuel, bitte für deine Knechte, den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir unseren König erbeten haben. Diese Erkenntnis, die fehlte bis hierher. Jetzt tut Gott ein großes Wunder und diese Erkenntnis kommt auf einmal dazu, dass sie dadurch Unrecht getan haben. Was ich hier interessant finde, sie sagen zu Samuel, bitte für deine Knechte den Herrn. Ja, bitte doch selber, könnte Samuel sagen. Wenn jeder für euch bittet, dann gehen viel mehr Gebete zu Gott. Und natürlich hatte jeder die Aufgabe. Aber ich glaube, dass er als geistlicher Leiter des Volkes eine besondere Verantwortung hat. Und sie haben ja gesehen, wie Gott auf sein Gebet reagiert hat. Ja, im Neuen Testament haben wir es ja auch in gewissen Bereichen. Ja, wenn jemand krank ist, wenn jemand leidet, dann soll er die Ältesten rufen, die dann ein Gebet sprechen unter Handauflegung. Und Gott gibt in irgendeiner Weise seine Verheißung, dass das Gebet des Glaubens helfen wird. Wie auch immer diese Hilfe konkret aussieht. Und hier auch diese Erwartung, bete du, Samuel, du bist gefordert. Und auf einmal haben sie eine ganz andere Stellung. Wir sind deine Knechte. Ja? Und das passiert, glaube ich, wenn man Gott begegnet. Ja, je größer das Bild von Gott ist, je größer seine Heiligkeit, desto größer wird auf der anderen Seite unsere Sündenerkenntnis und unsere Stellung vor Gott. Dann sind wir nicht die tollen Hechte, sondern dann sind wir die Knechte, die Diener Gottes. Ja, also festzuhalten hier, das Volk, Samuel soll stellvertretend für das Volk beten. Ja, wir sollen stellvertretend beten, ja, für Menschen, die Gott in unser Leben hineinstellt. die vielleicht geistlich krank sind, geistlich tot sind, wie auch immer. Da haben wir eine Verantwortung. Und jetzt sehen wir den eigentlichen Willen Gottes, der auch ja, für uns ein Stück weit Anwendung auch ist. Ja, wo es auch nochmal praktisch wird und der auch nochmal eigentlich sehr gut das ganze Kapitel zusammenfasst. Lass uns die Verse 20 bis 25 lesen. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dienet dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Nur fürchtet den Herrn, dient ihm treu von ganzem Herzen. Denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Ja, und hier haben wir quasi nochmal so eine Art Zusammenfassung des ganzen Textes, das, worum es Gott eigentlich in allem geht. Wir haben als erstes, kleinen Moment, die Aufforderung, fürchtet euch nicht. Ja, also bei dem, was sie erlebt haben, ist natürlich die erste Reaktion Angst, verständlicherweise. Ja, wird Gott sie bestrafen? Nebenbei habe ich mich gefragt, warum hat das Volk, wenn sie das als Sünde eingesehen haben, einen König zu verlangen, warum haben sie die Entscheidung nicht rückgängig gemacht oder ihn abgesetzt oder sonst irgendetwas? Gott hat das auch nicht eingefordert. Es ist ein bisschen, habe ich gedacht, wie mit dem Thema Scheidung und Wiederheirat im Neuen Testament. Wegen der Herzenshärte, sagt Jesus, hat er quasi Mose dem Volk den Scheidebrief gegeben. Und hier auch irgendwo eine Herzenshärte, so dass Gott auch nicht gefordert hat, so, das geht jetzt so nicht weiter, sondern Gott hat es zugelassen, sie mussten dann dementsprechend auch damit klarkommen. Aber hier geschieht das Wunder, fürchtet euch nicht. Ja, wird Gott ihnen jetzt diese Undankbarkeit, diesen Unglauben heimzahlen, die Sünden? Die Antwort, fürchtet euch nicht. Warum? Weil Gott ein Gott ist, bei dem echte Vergebung zu finden ist. Ja, durch eine echte Umkehr, durch ein echtes Sündenbekenntnis, das nicht nur so dahergesagt ist, sondern das auch eine Kurskorrektur zur Folge hat. Und Gott vergibt gerne, aber wenn er vergibt, dann will er, wie gesagt, dass es Auswirkungen hat. Und diese Auswirkung wird ja auch in Vers 20 nochmal genannt, weicht nicht ab vom Herrn. Weicht nicht ab. Also nur eine ganz, ganz kleine Abweichung wird am Ende eine riesen Zielverfehlung sein. Weich nicht ab. Ja, einer der Schlüsselverse bei uns in der Gemeinde ist eben der Vers, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Die steht bei unseren biblischen Richtlinien. Und darum geht es, nicht abzuweichen, sondern auf die Lehre zu achten, auf das Wort Gottes zu achten und darin zu beharren, um jeden Preis dran zu bleiben und nicht zu weichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Ein drittes, was gefordert wird, dient dem Herrn von ganzem Herzen. Ja? Und das ist wichtig, das ist ein wichtiger Zusatz. Sie haben vorher auch schon gesagt, wir wollen Gott dienen. Aber für Gott ist es wichtig, ihm zu dienen von ganzem Herzen. Ich kann Woche für Woche Kinderstundenarbeit machen, ich kann Woche für Woche singen, ich kann Hauskreisarbeit machen, ich kann so viel machen, Woche für Woche und ich kann Gott dienen und wirklich sagen, ich habe schon so viele Jahre Gott gedient, aber was ist, wenn das Herz auf der Strecke bleibt, wenn ich es nicht von ganzem Herzen tue? Ja, und in der Gefahr stehe ich am allermeisten, stehen wir alle. Aber ich glaube, da gilt es eben auch diese Ehrlichkeit vor Gott zu haben. Ist denn das, was ich tue, von ganzem Herzen? Und das kann nur jeder für sich selber beantworten. Was ist meine Grundhaltung im Dienst Gott gegenüber? Ist er es noch wert? Ist mein Bild von Gott so groß, dass es für mich eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich ihn von ganzem Herzen auch diene, weil er alles gegeben hat, bin ich bereit, mein Leben für ihn einzusetzen? Und das wünsche ich uns, wünsche ich mir, dass wir diesen Zusatz eben auch beherzigen von ganzem Herzen. Ein viertes, folgt nicht den nichtigen Götzen. Also nochmal ein ähnlicher Gedanke, weicht nicht. Aber es ist wichtig, es nochmal zu benennen, weil sie kommen aus dieser Sünde. Und wenn man aus einer Sünde kommt, ist es wichtig, diese Sünde nochmal zu benennen. Das geht unter gar keinen Umständen. Baal und Astarte haben sie gedient und jetzt folgt nicht den nichtigen Götzen. Sie sind nichtig, sie sind nichts, sie haben euch nichts gebracht. Ihr habt keinen Mehrwert in eurem Leben dadurch gehabt, sondern vielmehr Bedrängnisse und Verfolgung und Plünderungen und vieles mehr. Ja, so nichtig, das haben sie euch eingebracht. Ja, zieht doch mal ein Fazit. Hat es sich denn gelohnt, ihnen zu dienen? Und jetzt wird es nochmal gesagt, folgt ihnen nicht. Es hat keinen Mehrwert für euer Leben. Ein fünftes sagt er hier, Gott verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, Vers 22. Ja, und das ist der ganz große rote Faden in der Bibel, auch mit dem Volk Israel. Ja, wie viele Höhen und Tiefen hat das Volk erlebt? Hosea. Ja, aber trotzdem, der große rote Faden ist, dass Gott sein Volk nicht verstößt um seines Namens willen. Ja, Gott macht sich nicht lächerlich. Gott macht keine halben Sachen. Er fängt nicht etwas an und sagt, ach Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich erst gar nicht angefangen. Sondern das, was Gott anfängt, das zieht ja auch bis Ende durch. Und er verstößt sein Volk nicht, sondern er steht wie beim verlorenen Sohn mit ausgestreckten Armen da und gibt seinen Kindern immer wieder die Möglichkeit, in seine Arme zu laufen. Und er nimmt sie wieder auf. Ja? Und der ganze Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Gott ist treu, das glaube ich, kann man hier an dieser Stelle sagen. Ein sechstes, Samuel übernimmt die Verantwortung im Gebet. Nochmal Vers 23, ist mir erst wirklich ganz am Ende nochmal so richtig aufgefallen. Es sei aber auch ferne von mir, also dieses, das sei ferne, erinnert es ein bisschen an Römer 5, glaube ich, der letzte Vers oder sowas. Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne, auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen. Die stärkste griechische Verneinung steht im Römerbrief und das hat mich so ein bisschen erinnert. Es sei aber auch ferne, unter gar keinen Umständen, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen. Und jetzt ratet mal, was die Sünde ist. Dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Wir definieren Sünde ganz oft, wenn du Baalen dienst, Astarten dienst, wenn du Götzen in deinem Leben duldest. Er hat hier eine Definition von Sünde für sich erkannt und da merkt man, in welcher Abhängigkeit er zu Gott lebte, dass er sagte, wenn ich aufhöre, das Volk im Wort Gottes zu unterweisen, wenn ich aufhöre, meine Verantwortung im Gebet dem Nächsten gegenüber zu tragen, wenn ich damit aufhöre, dann versündige ich mich gegen Gott selber. Und er sagt, das sei ferne. Und das ist etwas, was wir für uns festhalten, mitnehmen können, unabhängig von dem Dienst in der Gemeinde, für uns selber. Wir tragen eine unglaublich hohe Verantwortung im Gebet für unsere Familie, für unser Umfeld, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Freunde. Wir tragen eine Verantwortung für die Lehre, die wir vertreten, dass wir gute Lehre vermitteln in der Familie, da wo wir sind, da wo Gott uns hinstellt. Und es soll ferne sein, dass wir uns versündigen, dass wir davon ablassen, diese Dinge auch wirklich ins Leben einfließen zu lassen. Und er übernimmt diese Verantwortung, treu zu sein im Gebet. Und da freue ich mich auch wiederum über uns, die wir hier oder die wir zugeschaltet sind. Es ist uns wichtig, sonst wären wir nicht hier. Und wir haben die Aufgabe von Gott, da treu zu sein und dran zu bleiben. Ein vorletztes. In Vers 24 sehen wir, fürchtet den Herrn und dient ihm treu. Also hier nochmal dieser Gedanke der Gottesfurcht. Also setzt euer Vertrauen, euer Glauben auf Gott. Verlasst euch nicht auf Menschen wie einen Saul, sondern fürchtet den Herrn und dient ihm vorher von ganzem Herzen. Und jetzt die zweite Seite, dient ihm treu. Ja, auch die Dauer trägt manchmal die Last und alles hat auch in seinem Leben seine Zeit, das ist gar nicht die Frage. Aber es geht nicht so von Höchstchen auf Stöckchen, immer wieder so nach Gutdünken sich so alle Rosinen zu picken, ja, sondern wirklich zu schauen, wo möchte Gott mich gebrauchen, wo ich ihm in Treue, in Ausdauer diene, zum Segen für die Menschen. Und ein letztes. Werdet ihr aber Unrecht tun, Vers 25, so werdet ihr und euer König verloren sein. Also eine Nichtbeachtung der vorhergehenden Prinzipien bedeutet Gericht und Strafe. Und das ganze Prozedere beginnt wieder von vorne. Und für uns als Ermutigung, es ist ja nichts Schlechtes. Es ist ja etwas Positives, wo unser Leben ja eine viel, viel tieferen Wert hat, einen viel tieferen Sinn hat, eine viel tiefere Freude hat. Gott will uns ja nicht berauben, indem er sagt, tut das und ich werde mich zu euch stellen. Ja, von daher möchte ich uns ermutigen, dass wir diese Prinzipien ja für uns auch ein Stück weit mitnehmen, diese Verse, dass es sich wirklich lohnt, das ins Leben einfließen zu lassen. Ja? Und da ist jeder gefragt, an welcher Stelle wo was dran ist, das auch für sich nochmal ganz konkret anzuwenden. Aber das wünsche ich uns, dass es eben dann nicht zu Gericht und Strafe kommt, sondern dass Gott sagt, du treuer Knecht, ja, ich habe dir etwas gegeben und du hast gut damit gewirtschaftet. Amen.